Herzlich willkommen bei der neuen Folge des New Work Talk, des Podcasts für Entscheider. Die Arbeitswelt befindet sich in einem großen Wandel und wir stellen uns alle die Fragen, was bedeutet das für die Arbeitgeber, was bedeutet es für jede einzelne Person in den Unternehmen? Und um über die Zukunft zu sprechen, laden wir uns spannende Gesprächspartner ein aus verschiedensten Bereichen, aus Unternehmen, aus Beratung, unterschiedliche Spezialisten, um aus ihrem Blickwinkel über die Zukunft zu sprechen. Und heute begrüßen wir den Philipp Wichert, einen Experten in dem Bereich Innovationsmanagement und KI. Und ich bitte jetzt Markus, sag uns mal etwas zu unserem heutigen Gast.
Das mache ich sehr gerne. Vielen Dank, Tobias. Unser heutiger Gast, du sagtest es bereits, ist der Philipp Wichert. Er ist gebürtiger Westfale und lebt seit mehr als 13 Jahren in Stuttgart. Er ist im Innovationsmanagement in Forschung und Industrie, zuletzt als Leiter Innovationsmanagement bei einer mittelständigen Unternehmensgruppe tätig. Seit Mai 2021 forscht und berät er für die Stuttgarter Boutique-Beratung TIM Consulting unter anderem zu Cross-Industry Innovations, Unternehmensorganisation und KI im Technologie- und Innovationsmanagement. Philipp, herzlich willkommen im heutigen Talk.
Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Hallo.
Grüß dich.
Lieber Philipp, jetzt zum Einstieg mal die Frage. Momentan ist ja so die Stimmung in der deutschen Wirtschaft etwas angespannt. Du bewegst dich in dem Bereich Innovation, in dem Bereich Zukunft. Was erlebst du denn im Moment in deiner Beratungspraxis?
Ja, man weiß ja aktuell gar nicht so genau, ist man jetzt noch in einer schwierigen Situation durch die Spätfolgen von Corona, durch die Energiekrise oder durch die immer weiter zunehmenden Krisenherde, die sich auf der ganzen Welt verteilen und auch immer näher an uns hier heranrücken. Also die Wirtschaft ist ja jetzt seit mehreren Jahren quasi im Dauerkrisenmodus, wo sich die globalen exogenen Schocks die Klinken in die Hand geben. Das führt situativ meiner Wahrnehmung nach zu einer gewissen Lähmung, die natürlich auch eine gewisse Berechtigung hat, dadurch, dass man erstmal warten muss, was jetzt erstmal passiert, wie es weitergeht und wie man sich jetzt auf diese neue Situation einstellen muss. Aber dann auch in relativ kurzer Abfolge danach wieder zu sehr entschlossenem Handeln, wo dann die Unternehmen investieren und vorausgehen und wieder neue Sachen anpacken und versuchen zu gestalten. Also es ist eine sehr, sehr volatile Zeit gerade, wo die Amplituden höher werden. Aber es ist jetzt meiner Meinung nach nicht so, dass es halt irgendwie stetig nur sich im negativen Bereich bewegt.
Jetzt sprichst du ja die globale Situation an. Gehen wir mal Ihre Organisation und Unternehmenssituation. Wir haben am Eingangs auch gehört, du beschäftigst dich mit KI. Welchen Vorteil bringt denn die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI, also gerade in einem human-centric-Unternehmen, für die Effizienz und die Produktivität im Unternehmen?
Ja, das ist natürlich das Megatrend-Thema, sowohl im positiven als auch im vorsichtig betrachteten Sinne, die KI und welche, also gerade natürlich, wir sprechen jetzt von den Neuerungen bei den Transformer-basierten Large Language Models, die halt vor einigen Jahren auf den Markt gekommen sind und sich jetzt überall in verschiedensten Bereichen durchsetzen und halt alle möglichen Anwendungen mit sich bringen, die vorher so einfach mit KI nicht möglich waren. Also wir alle kennen ja so den Gartner-Hype-Cycle, dass halt bei neuen Themen, die aufkommen, erstmal sehr, sehr stark übertrieben wird und die Erwartungen sind extrem hoch daran. Dann kommt so ein bisschen die Ernüchterung, dass das alles doch nicht so positiv ausgeht und die Erwartungen doch wohl ein bisschen überzogen waren. Dann kommt das Tal der Desillusionierung und dann pendelt man sich irgendwo so auf einem realistischen Niveau der praktischen Anwendungen ein. Ich kann es jetzt noch nicht genau sagen, aber ich habe so latent das Gefühl, dass wir bei KI so im landläufigen Sinne jetzt so ein bisschen über diesen Peak drüber sind, was alles damit möglich ist. Und das ist so langsam in das Tal der Desillusionierung reinrauscht. viele Anwendungen funktionieren, werden schon gemacht, aber an vielen Stellen, insbesondere halt, wenn es so in die Breite geht, über halt spezielle Anwendungen heraus, da ist die ganze Sache noch so ein bisschen mau. Ist jetzt natürlich anekdotisch, aber ich merke das immer sehr gut daran, wenn ich auf Veranstaltungen bin oder Vorträge halte oder so, dann frage ich immer mal in die Runde, okay, wer hat schon mal mit ChatGPT rumgespielt? Dann gehen in der Regel alle Hände hoch mittlerweile. Und egal, ob Mitte 20-jähriger Absolvent oder Mitte 60-jähriger Eigentümer und Geschäftsführer. Jeder hat damit schon mal warum gespielt. Es ist wirklich durch die Bank. Wenn man dann aber fragt, wer setzt es denn wirklich für sinnvolle, geschäftsrelevante Tätigkeiten ein, dann kommen da nur noch relativ wenig Hände. Und das ist, glaube ich, jetzt der Punkt, dass damit rumspielen und dass da fantastische Sachen gemacht werden können, die vorher nicht möglich waren. Das ist jetzt überall angekommen. Aber jetzt kommt halt der Punkt, wo man über diesen Entertainment-Faktor hinausgehen muss und halt wirklich praktische Anwendungen suchen muss. Wir setzen ja auch seit ungefähr anderthalb Jahren sehr, sehr stark auf die Entwicklung KI. Also wir haben uns quasi selber befördert vom Nutzer von KI-Tools zum Entwickler, sind da auch sehr tief eingestiegen. Und wir sehen es auch sehr stark, dass diese Demokratisierung von KI-Tools, dass jetzt jeder Mensch mit seinem Laptop Zugang zu den weltweit führenden KI-Tools hat. Das ist auf der einen Seite natürlich sehr gut, bringt aber auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen meiner Meinung nach so eine Limitierung des eigenen Denkens mit sich. Weil es kann halt schnell passieren, dass man denkt, dass das bisschen Prompting, was jeder landläufig jetzt so kann, dass das halt alles ist. Aber das ist natürlich nur die Spitze des Eisberges, wie bei allem. Deshalb sind wir jetzt auch sehr, sehr stark dazu übergegangen, nochmal sehr viel intensiver zu kommunizieren, was wir denn an Arbeit in die Lösungen reingesteckt haben und was alles überhaupt noch möglich ist, obwohl wir halt auch mit GPT-4 jetzt aktuell arbeiten, so wie es jeder andere halt auch machen kann, aber natürlich auf einem ganz anderen Niveau.
Jetzt hältst du auch Vorträge über die Ambidextrie. Kannst du uns mal definieren, was du unter Ambidextrie verstehst und beziehungsweise was sind denn im Moment in diesem Zusammenhang die Herausforderungen für Unternehmen?
Ja, super spannend. Also vor allem auch vor dem Kontext der zwei Themen, die wir jetzt gerade vorher angerissen haben. Also Ambidextrie im klassischen Verständnis der Innovationslehre, da komme ich ja her, ist die Fähigkeit, zwei komplett unterschiedliche Aktivitäten gleichzeitig durchzuführen als Unternehmen. Also Ambidextrie, zu Deutsch die Beidhändigkeit, dass ich mit beiden Händen zwei Aktivitäten machen kann. Das ist zum einen die Exploitation, also die kontinuierliche Optimierung und Ausgestaltung meines Tagesgeschäftes, also das, was man so mit der inkrementellen Verbesserung mit sich bringt, also möglichst effizient das Geschäft betreiben und sichern, was ich aktuell habe. Und demgegenüber steht halt die Exploration, also die Suche nach bahnbrechenden Innovationen und komplett neuen Geschäftsfeldern. Und das sind natürlich zwei komplett unterschiedliche Themen, die ganz andere Aktivitäten brauchen, Prozesse, Entscheidungsstrukturen, Denkweisen, Mindsets, komplett unterschiedlich. Und das unter einen Hut zu bekommen, das ist die große Kunst, die große Vision der Ambidextrie. Dass das, und jetzt um nochmal auf die zwei vorherigen Punkte zurückzukommen, dadurch eben, dass die Zeiten immer, naja, in Anführungszeichen verrückter werden, immer mehr exogene Schocks, Umbrüche, technologische Entwicklungen, die halt bahnbrechende neue Möglichkeiten mit sich bringen, aber natürlich auch sehr, sehr starke Umbrüche in verschiedensten Märkten verursachen. Das bringt natürlich die Notwendigkeit mit sich, insbesondere als etabliertes Unternehmen im Bereich Exploration deutlich, deutlich stärker aufzustellen, weil wir halt jetzt in einer Zeit leben, die halt nicht mehr so in Anführungszeichen linear ist wie früher, sondern das Geschäft, was halt über lange Zeit, Jahrzehnte gut gelaufen ist, kann halt praktisch über Nacht aus irgendeinem Grund über den Haufen geworfen werden. Und von daher ist Diversifikation, also eben diese Exploration neben der Exploitation, eine sehr, sehr wichtige Aktivität meiner Meinung nach, um sich halt breiter aufzustellen und damit abzusichern gegen Entwicklungen, die einfach schlicht und ergreifend nicht vorhersehbar sind.
Du hast vorhin angesprochen, dass du glaubst oder vermutest, dass wir uns momentan in einer Disillusion befinden oder uns dahin entwickeln werden. Disillusion heißt ja auch, dass Unternehmen, ich sage mal, ethische und letztendlich Verantwortung haben, klare Richtlinien für den Einsatz von KI zu entwickeln. Wie steht ihr da als Unternehmen dazu, beziehungsweise du als Person?
Das ist natürlich jetzt ein mega dickes Brett, das wir da angreifen wollen. Also das hat jetzt natürlich sehr, sehr viele Facetten. Also zum einen, fangen wir mal relativ weit unten an, das Datenschutzthema. Da gab es ja jetzt so Präzedenzfälle von größeren Konzernen, wo sich halt Mitarbeiter vertrauliche Dokumente haben von ChatGPT zusammenfassen lassen und dann halt diese Dokumente natürlich zu OpenAI gewandert sind in die Trainingsdaten. Und die Geschäftsleitung dieser Unternehmen, die fand das halt nicht so knorke. So, das ist natürlich ein Thema, weshalb viele Unternehmen das aktuell noch kategorisch verbieten. Also kenne ich mehrere. Es gibt jetzt schon Dienstleister, die sich sozusagen als Circuit Breaker zwischen OpenAI oder anderen KI-Anbieter und das Unternehmen schalten, um halt die Datenhoheit zu gewährleisten. Das sind jetzt schon so Überbrückungslösungen, die in die Richtung gehen. Dass man um KI nicht mehr drumherum kommt in praktisch jeder Anwendung, davon bin ich fest überzeugt. Und jedes Unternehmen sollte sich damit beschäftigen und ich glaube auch, jedes Unternehmen sollte dafür sorgen, dass dass die gesamte Belegschaft Zugang dazu hat und sich damit zu beschäftigen und sich dafür zu sensibilisieren. Also genauso wie es meiner Meinung nach keinen Sinn macht, eine kleine Truppe für Innovation zu haben, die halt irgendwo in ihrem stillen Kämmerlein mit den beschreibbaren Wänden und Sitzsäcken hockt und an Innovation arbeitet. Genauso sinnlos ist es meiner Meinung nach, eine kleine Truppe zu haben, irgendwo, die sich mit KI-Themen beschäftigt, weil es ist ubiquitär. Es ist die Anwendungsbereiche, die ziehen sich halt durch sämtliche Themen durch und müssen daher auch meiner Meinung nach von sämtlichen Personen mitgedacht und mitgefühlt werden. So, und auf der ganz obersten Ebene, jetzt wird es halt schwerst philosophisch, ist es natürlich so, dass nicht wenige und auch nicht wenig prominente Leute und kluge Leute da sehr offensiv darüber nachdenken, was denn die Implikationen sind, wenn wir einfach vorbehaltlos an der KI weiterentwickeln, was dann daraus entstehen kann. Also eine ganz abstrakte Thematik, beziehungsweise eine ganz übergeordnete Thematik ist dieses Alignment-Problem. Also wie können wir sicherstellen, dass wenn wir mal zufällig eine KI entwickeln, die übermenschliche Intelligenz besitzt und sich selber weiterentwickeln kann, dass die halt mit unseren Werten aligned ist und halt nicht auf die Idee kommt, uns zu unterjochen oder alle umzubringen oder so. Also das klingt jetzt sehr nach Terminator, Apokalypse und so weiter, aber es ist schon wirklich beeindruckend, wie präsent diese Themen in der öffentlichen Debatte sind. Bis hin zu, dass halt viele jetzt schon nach einem Entwicklungsmoratorium rufen, also nicht nach einem Einsatzmoratorium, so wie es jetzt Unternehmen betreiben, dass die halt den Zugang zu KI sperren, sondern wirklich nach einem Entwicklungsmoratorium, dass halt erstmal nochmal lieber ein bisschen nachgedacht wird, bevor dann halt weiterentwickelt wird. Gleichzeitig glaube ich, dass das nicht funktioniert, weil genauso wie sich halt ein Unternehmen nicht durch die Verweigerung von KI gegenüber den Einflüssen von KI sperren kann, so kann sich halt auch nicht, sagen wir jetzt mal, Deutschland oder Europa über ein Moratorium oder die Verweigerung gegenüber KI davor schützen, weil andere in anderen Ländern wird halt weiterentwickelt. Es kann zu einem Koordinationsproblem führen mit fatalen Auswirkungen, aber davon gehen wir jetzt mal einfach nicht aus.
Jetzt vielleicht nochmal zu dem Thema Ambidextrie. Wie erlebst du die Organisationen, die damit umgehen? Es gibt da ja zwei Herangehensweisen. Die einen sagen, wir trennen das organisatorisch. Das heißt also, es gibt die Innovationsbereiche, die auch ähnlich Startups organisiert sind. Und dann haben wir die klassischen Bereiche, die sich optimieren können. Und im Prinzip versuchen wir, die beiden parallel zu entwickeln. Die Befürworter dafür, die sagen, dadurch bin ich einfach schneller. wenn ich jetzt Innovationen über eine Start-up-ähnliche Organisation gestalte. Und die anderen sagen, wir müssen eigentlich die gesamte Organisation mitnehmen in der Transformation. Und wir brauchen Skills überall im Unternehmen. Wie gehe ich mit dem Bereich Ambidextrie um? Was erlebst du in den Organisationen? Also geht es mehr in Richtung Schnellboote, eigene Organisationseinheiten schaffen? Oder geht es eher dahin zu sagen, wir transformieren die komplette Organisation? Was erlebst du?
Also ich erlebe tatsächlich schwerpunktmäßig die Trennung. Also man sieht ja sehr viele, ja, diese angesprochenen Schnellboote oder Innovation Labs, die halt insbesondere von großen Unternehmen gegründet werden, vorzugsweise in Berlin mit Zugang zu Startups und so weiter. Und das hat natürlich alles eine große Berechtigung. Und der Erfolg, muss ich aber ganz ehrlich sagen, das, was man so liest und hört, das ist halt gemischt, sagen wir mal. Also einfach nur mal anekdotisch, wenn ich jetzt mal überlege, was man so in jüngerer Vergangenheit gelesen hat. Also Daimler hat sein Innovation Lab verkauft, das 1886. Walmart hat sein Innovation Lab wieder zugemacht. Amazon hat sein Innovation Lab zugemacht. IKEA hat sein Innovation Lab zugemacht. Und das sind jetzt nur die, die mir auf Anhieb einfallen. So, war das jetzt mangels Erfolg oder war es, weil sie es halt doch wieder in die Linie bringen wollen? Ich persönlich habe so das Gefühl, dass es eigentlich, so wie du sagst, eher in Richtung dieser Transformation gehen muss, weil die organisatorisch-strukturelle Lösung oder Herangehensweise, um Ambidextrie zu erreichen, also über hat halt immer mit Trennung zu tun. Sei es jetzt über eine strukturelle Trennung oder sei es durch eine zeitliche Trennung, sei es durch eine komplett separate Organisation oder separate Abteilungen, also Unterabteilungen. Ich glaube aber, dass das alles irgendwie nicht so richtig zielführend ist, weil am Ende des Tages ist es ja nur also will ich ja keine Ambidextrie damit erreichen, sondern da weiß halt wie man so schön sagt, die linke Hand nicht, was die rechte tut. Und das ist ja auch, das hat ja auch seine Bewandtnis. Die Sachen sind ja auch nun mal sehr unterschiedlich. Ich finde aber, das ist schwierig, weil irgendwer hat halt immer, muss halt immer Ambidextrie haben und sei es ganz oben die Geschäftsführung, bei der halt die beiden Stränge zusammenlaufen. Dann sehe ich das Problem der Synergiepotenziale, die halt einfach verloren gehen. Wenn ich ein Schnellboot ausgründe, Intrapreneurship, Venture Capital, Startup-Kooperationen, egal was, dann ist das in der Anfangsphase sehr interessant, aber dann, wenn ich das dann skalieren will oder wenn ich es in die Organisation zurückholen will, dann lande ich halt oft in ziemlich großen Herausforderungen. Und dann ist es natürlich auch so, dass das auch nur ein Sport für große Unternehmen ist. Also der Mittelstand oder noch kleiner, der kann sich halt so separate Einheiten halt schlicht und ergreifend nicht leisten. Also wir sind da das beste Beispiel. Wir sind halt, also wir wurden 2009 gegründet. Also wir laufen jetzt auch stramm auf die 15 Jahre bestehen zu, sind also eigentlich schon eine relativ gut situierte, bodenständige Beratung. Und jetzt seit etwas mehr als einem Jahr sind wir aber auch lustiges KI-Startup. Und wir erleben das tagtäglich, wie diese beiden Aktivitäten konfligieren und was das halt für unterschiedliche Aktivitäten und Herangehensweisen braucht. Und bei 5 Leuten, das kann man nicht mal durch 2 teilen, dass man da halt in Exploration und Exploitation unterteilt.
Du hast jetzt die 2 Seiten angesprochen. Schwarz-Weiß, ich bin immer gerne ein Mensch, der auch mal zwischendurch in Graustufen denkt. Glaubst du, dass KI-Systeme die menschliche Kreativität und Innovation fördern können oder besteht die Gefahr letztendlich der KI auf die Reduktion von rein automatisierten Prozessen? Wie stehst du da dazu oder beziehungsweise welche Erfahrungswerte hast du da schon sammeln können?
Da muss ich jetzt mal gut drüber nachdenken. Das ist eine spannende. Also ich bin wirklich, ihr erlebt mich jetzt hin und her gerissen. Also auf der einen Seite glaube ich sehr, sehr fest an die menschliche Kreativität und die chaotischen, verschwurbelten Denkprozesse im Gehirn, die halt notwendig sind, um halt die kreativen Sprünge hinzubekommen und auch Sachen auszuprobieren, die rational betrachtet unmöglich scheinen, aber dann doch funktionieren. Auf der anderen Seite entwickeln wir halt gerade auch an einem, in Anführungszeichen, Ideen-Bot, dem wir halt eine Technologie geben und der uns die abstrahiert auf die zugrunde liegenden funktionalen Eigenschaften und dann neue Anwendungsfelder sucht. Und das funktioniert ziemlich gut. Das ersetzt natürlich den Menschen nicht. Aber ich glaube, am besten kann man es beschreiben. Ich finde dieses Beispiel aus dem Schach sehr interessant. Also der Computer, seit der Deep Blue hieß der, den Garry Kasparov geschlagen hat, seitdem gibt es da ja einfach kein Zurück mehr, dass der Mensch nochmal wieder besser geworden ist. So, mittlerweile ist es aber so, dass ein Team aus Mensch und KI eine KI, die alleine spielt, wieder schlagen kann. Und das finde ich eine interessante Parabel, die man auch auf andere Anwendungen ansetzen kann. Ich habe jetzt in einer IBM-Studie, da war auch so ein interessanter Satz, also du wirst deinen Job nicht an die KI verlieren, sondern an einen anderen Menschen, der aber mit KI arbeitet. Ist ein bisschen makaber, aber so schreibt es halt die IBM. Und ich glaube, dass da halt der Schlüssel liegt in der Zusammenarbeit mit der KI.
Jetzt beschäftigst du dich auch mit dem Thema der Skills in diesem volatilen Umfeld. Wenn wir uns jetzt mal die Führungskräfte der Zukunft anschauen, welche Skills gewinnen da an Bedeutung aus deiner Sicht?
Ja, ich weiche mal, wenn das erlaubt ist, ganz kurz zur Seite aus und mach mal einen kleinen Bogen, bevor ich zu der Antwort komme. Ich hoffe, das ist okay. Und ich gehe noch mal ganz kurz zurück zur Ambidextrie. Also wir haben ja diskutiert, dass das halt häufig durch irgendeine organisatorisch-strukturelle Maßnahme versucht wird zu realisieren. Also ich gründe halt neue Abteilungen oder so. So, ich glaube, dass ein großes Problem an der ganzen Sache ist, und das ist bei Ambidextrie so, bei Agilität, bei New Work, bei Intrapreneurship, egal was, dass wir halt versuchen, so paradoxe oder quasi paradoxe Aktivitäten zu realisieren, die im kompletten Widerspruch zu den klassischen tayloristischen Prinzipien stehen, aber die gleichzeitig wahrscheinlich sogar unterbewusst immer in ein tayloristisches Konstrukt hineinpressen, weil das ist halt seit 100 Jahren so gut etabliert, dass es einfach in der DNA jedes Unternehmens, jeder Hochschule, jeder Universität und jedes auch jeder Führungskraft drinsteckt. Und ich glaube, dass das eines der Themen wird, die wir jetzt mal wirklich strukturell angehen müssen, weil so toll, dass auch funktioniert hat über Jahrzehnte mit dem Taylor. Wir kommen jetzt in eine Zeit der Exponentialität, in der das halt einfach nicht mehr so gut funktioniert. So, und damit geht natürlich einher, dass ich nicht mehr jedes Problem, jede Herausforderung mit organisatorisch-strukturellen Maßnahmen angehen kann. Und damit geht natürlich auch einher, dass ich ein komplett anderes Zusammenarbeits- und auch Führungsverständnis brauche, das eben nicht mehr auf diesen hierarchischen Einwegkommunikations-, Standardisierungs-, Arbeitsteilung, also diese ganz klassischen tayloristischen Prinzipien basiert. So, sondern dass der Mensch wieder mehr in den Vordergrund muss und dass damit halt natürlich auch das Führungsverständnis ein ganz anderes ist, weil Führung dann halt nicht mehr ist, nur die Struktur oder den Prozess durchzusetzen, sondern jetzt geht es halt um ganz andere Qualitäten. Wie das genau aussieht, weiß ich ehrlich gesagt auch noch nicht so genau. Also das ist was, da denke ich gerade sehr, sehr intensiv drüber nach. Was denke ich mal, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist halt das ganze Thema fluide Organisation, Zusammenarbeit in Gruppen. Vor allem, wenn es halt daran geht, wie kriege ich es hin, eine große Gruppe von Menschen zu organisieren, auch dass die was geschafft kriegt, ohne Taylor. Also eine Gruppe kleiner 10 Leute oder so, das funktioniert ja relativ reibungslos. Da kann man noch relativ gut, also die koordiniert sich selber noch ziemlich gut. Das sieht man ja auch an verschiedensten Stellen, wo das halt schon umgesetzt wird. Also angefangen beim Militär, wo halt in Strike-Teams gearbeitet wird, die haben, glaube ich, 6 bis 8 Soldaten, bis hin zu den agilen Teams, die auch so in der Größenordnung arbeiten. So, aber wie kriege ich es jetzt halt hin, ohne oder anders gedacht, das zu organisieren und damit natürlich auch das Führungsverständnis nochmal ganz neu zu denken. Und ich ertappe mich selber regelmäßig dabei, immer wieder auf klassische Taylor-Prinzipien zurückzufallen.
Also, was wir erleben, ist eben so dieses Thema Projektorganisation, sich mehr in Projekten zu verstehen als in wirklich wiederkehrenden Abläufen und zu sagen, was bedeutet es, wenn ich dann praktisch meine Geschäftstätigkeit, wenn das Vielzahl von Projekten darstellt, wie organisiere ich das dann, wenn ich keine festen Abteilungen mehr habe? Also, ja.
Also im Softwarebereich gibt es ja da schon einige ganz interessante Beispiele, wie sowas läuft. Also zum Beispiel, ich habe jetzt ein Buch gelesen über Automattic, also der Mutterkonzern von WordPress sozusagen, die praktisch 3/4 des Internets betreiben sozusagen. So die, also von Tag 1 an komplett remote, nie eine Unternehmenszentrale besessen und halt immer in so kleinen Teams organisiert. Was ich interessant fand, um nochmal das damit Extrie-Thema aufzugreifen, also die sind mega leistungsfähig, mega flexibel, haben aber ein Problem mit der Exploration, weil die halt nur immer sehr flexibel auf kurzfristige Themen reagieren. Und da sind die nicht zu schlagen. Aber die haben halt also in diesem Konstrukt gibt es halt kein Format, wie man halt mal ein langfristiges Thema angehen kann, was halt ein Jahr dauert oder 2 Jahre oder so. Fand ich eine sehr interessante Reflexion von einem Internen, der dann halt dieses Buch geschrieben hat.
Ich bin ein Mensch, der offen auf Veränderungen zugeht und damit auch super glücklich ist, über den Tellerrand zu blicken und neue Visionen aufzunehmen. Jetzt gibt es aber auch auf der anderen Seite Menschen, die ja gewisse Angst haben vor Veränderungen, vor dem Zukünftigen. Und es schallt natürlich auch immer wieder das Thema hoch, dass KI Arbeitsplätze abschafft. Das hast du vorhin auch schon mal im einen oder anderen Nebensatz gesagt. Unsere Zuhörer sind ja Entscheider, Führungskräfte. Welche Maßnahmen kannst du aus deiner Praxis heraus an unsere Zuhörer weitergeben, wie sie ihren Mitarbeitenden oder ihre Teams weiterentwickeln bzw. ja, weiterbilden können, damit sie zu dem Thema KI ja, offener werden oder keine Angst davor haben, das anzunehmen?
Ja, also die Angst vor Neuem, das ist ja ganz anthropologisch bei uns angelegt. Also die Hardware, auf der wir laufen, also unser Gehirn, das ist ja so um die 50.000 Jahre alt, der Bauplan dafür, irgendwie sowas um den Dreh. Und das war natürlich noch eine ganz andere Zeit, wo halt Neues, Unsicherheit, Komplexität, das war in der Regel immer mit Lebensgefahr verbunden. Ich bin nicht einfach durch den Wald gegangen und habe halt Pilze und Beeren mir so reingeschaufelt, was halt gerade da stand, sondern ich habe nur die Beeren gegessen, wo ich halt weiß, dass ich davon nicht tot umfalle. Und diese Kurzschlussreaktionen von unserem Gehirn, die gibt es immer noch. Und da können wir auch evolutionsbiologisch jetzt nicht so mega viel gegen tun, kurzfristig. Ist auch nicht schlimm, hat halt jeder. Nur das muss man dann halt auch als solches begreifen, dass das halt eine Legitimation hat. Und deshalb würde ich halt immer rangehen und halt versuchen, einfach und niederschwellig die Leute an die Themen ranzuführen, zu sensibilisieren, das vor allem immer selber ausprobieren zu lassen. Also Stichwort: Jeder sollte Zugang zu KI haben, um damit rumzuspielen und sich da reinzudenken. Und das vor allem halt auch, naja, emotional aufzuladen im positiven Sinne, dass man halt das mit einer Story verknüpft und mit Möglichkeiten und mit eigener Entwicklung im positiven Sinne, weil diese Angst, die ist natürlich zu einem gewissen Grade irrational, wenn sie halt aus dem alten Teil unseres Gehirns quasi rauskommt. Und eine irrationale Angst kann man nicht mit rationalen Argumenten reduzieren, sondern das muss auf der emotionalen Ebene passieren.
Jetzt vielleicht, wir nähern uns langsam dem Schluss unseres Gesprächs, mal eine Projektion in die Zukunft. Gehen wir mal jetzt 7, 8, 9 Jahre weiter. Was sind deiner Meinung nach, wenn du jetzt bestehende Entwicklungen weiterdenkst, was sind denn deiner Meinung nach auf diese mittelfristige Perspektive so Erfolgsfaktoren für gesunde, erfolgreiche Organisationen? Was werden wir erleben?
Ja, ich glaube, dass also zwei sehr wichtige Schlagworte, die mir jetzt direkt einfallen, sind Offenheit und Flexibilität. Wir kommen jetzt in eine Zeit, in der die Entwicklungen einfach immer schneller gehen. Also es passiert alles immer schneller und im größeren Ausmaß. Also da gibt es bei zum Beispiel im Second Machine Age von Brian Ulfson gibt es die Geschichte mit dem Schachbrett. Also der Erfinder des Schachspiels, das war ein ja, so geht die Geschichte in Indien, geht zu seinem Herrscher und der Herrscher sagt, das ist ein total cooles Spiel, du darfst dir eine Belohnung aussuchen. Und der Erfinder sagt, okay, ich hätte gerne so viel Reis, wie wenn ich auf das erste Feld des Schachbretts ein Korn lege und auf das zweite Feld zwei und auf jedes weitere Feld immer doppelt so viele Reiskörner, wie viel dann auf dem letzten Feld, ist auf dem 44. Feld des Schachbretts an Reis liegt. Und das ist natürlich dann eine so unvorstellbare große Menge Reis, sodass der Herrscher dann doch gesagt hat, okay, dann schlage ich dir halt doch lieber den Kopf ab. So, Spaß beiseite, das, was die mit dem Beispiel natürlich zu verdeutlichen suchen, ist halt nicht nur die immense Menge, die durch exponentielles Wachstum entstehen kann, sondern auch die Wachstumsgeschwindigkeit, die sich mit jedem Schritt, mit jedem weiteren Zeitverlauf halt unglaublich erhöht. Auf dem ersten Feld der zweiten Hälfte des Schachbretts liegt mehr Reis als auf der gesamten ersten Hälfte des Schachbretts. Und die argumentieren halt in dem Buch, dass wir uns jetzt als Menschheit wahrscheinlich an dem Punkt befinden, wo wir mit der technologischen Entwicklung auf die zweite Hälfte des Schachbretts eintreten. Wenn man sich das mal vorstellt, also wir sind ja als Spezies so um die 250.000 Jahre alt, ungefähr. So. Praktisch alles, was wir heute kennen, angefangen bei Elektrizität, fließend Wasser, Dampfkraft und so weiter, das ist alles jünger als 250 Jahre. Und die Entwicklung wird immer schneller und nimmt immer mehr Fahrt auf. Und das ist halt, und dann sind aber unsere Unternehmensstrukturen noch aus einer Zeit, die ist noch gar nicht so lange her. Die war aber noch eine ganze Ecke linearer, in Anführungszeichen, als sie es heute ist. Und ich glaube, dass das deshalb einer der wichtigsten Punkte ist für Unternehmen, um sich zukunftsfähig aufzustellen, nämlich davon auszugehen, dass nichts mehr gewiss ist über die Zukunft, sondern dass sich alles quasi täglich ändern kann, dass man offen sein muss für Neues, dass man jederzeit flexibel sein muss, um auf die Änderungen zu reagieren. Und am besten sogar mutig dran teilnimmt und die Zukunft selber gestaltet.
Ja, lieber Philipp, ich glaube, das ist ein hervorragendes Schlusswort. Da kann wenig mehr danach kommen. Vielen Dank für deine Einblicke. Markus, du hast den Philipp ja angesprochen.
Ja, ich werde dann entsprechend nochmal ein Schlusswort dazu sagen. Also Philipp, vielen, vielen Dank für deine Einblicke und auch in die Ausblicke der Zukunft. Ich glaube, ich fände es auch spannend, wenn wir, wie du richtig sagst, dass die Schnelligkeit uns, täglich oder ich sag mal jährlich immer stärker erfordert, dass wir uns nochmal zum Follow-up treffen und vielleicht auch nochmal diese Thematik heute vergleicht mit der zukünftigen, wo wir dann stehen. Ich glaube, das ist ein super spannendes Thema. Also von meiner Seite auch recht herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Ein- und Ausblicke. Und ich freue mich aufs Follow-up. Vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Wir hoffen, dass Ihnen die heutige Podcast-Folge des New Work Talk Podcasts gefallen hat, neue Impulse für die Arbeit der Zukunft mitgegeben hat und bedanken uns dafür, dass Sie heute mit dabei waren. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Tipps oder spannende Ideen zum Thema New Work haben, die wir in Zukunft in diesem Podcast besprechen sollten, dann freuen wir uns über Ihr Feedback per E-Mail oder in LinkedIn. Alle Infos und weiterführenden Links finden Sie auf unserer Website newworktalk.com. An dieser Stelle bereits vielen, vielen Dank dafür. Wenn Ihnen der New Work Talk Podcast gefällt, dann können Sie uns mit einer Bewertung oder Ihrer Rezension bei Apple Podcast unterstützen. Ansonsten abonnieren Sie den Podcast, wie eben genannt, in Apple, in Spotify, in Google Podcast und Co., um in Zukunft keine weitere interessante Folge des Podcasts zu verpassen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal sagen
Tobias Augsten
und Markus Blank.